Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Wer glücklich ist, der Scheiße kennt. Willkommen zur neuen Folge. Hallo Yannick, wie geht's?
Boah, das hast du dir vorher überlegt, oder der Spruch? Oder war das gerade?
Ja, hab ich.
Stark. Es brennen nämlich schon zwei Lichter. Heute ist ja der zweite Advent, wo wir aufnehmen.
Aber genau, wir nehmen am Sonntag auf, deswegen heute zweiter Advent und es geht unglaublich schnell. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich habe überhaupt gar keine Kontrolle mehr über die Zeit, die rutscht einfach weg.
Ja, es geht mir genauso. Ich war auch nur einmal auf dem Weihnachtsmarkt und jetzt sind die Weihnachtsmärkte halt auch wieder dicht. Stark, also ja, hier in Baden-Württemberg zumindest.
Ich glaube, der in Osnabrück hat noch auf, aber halt mit Maske und mit Impfung und
2G plus.
Und dran.
Oder?
Ja, ich bin jetzt übrigens Kategorie 2G plus. Ich wurde nämlich gestern geboostert.
Stark. Dazu nur noch mal ganz kurz mein, wie sagt man das, mich mal kurz darüber aufregen. Ich kann verstehen, dass man 2G plus haben will, aber ich frage mich, wieso genau die Booster-Impfung einen zum 2G plus Berechtigten macht. Du kannst damit doch immer noch das Virus weitertragen. So, ist das nicht...
Also zwei Dinge dazu. Die Booster-Impfung ist ja dafür da, dass der Impfschutz sich wieder erhöht.
Direkt
nach der Zweitimpfung hast du irgendwie so 95% Schutz, zumindest bei BioNTech. Und der über die letzten Monate ist der halt so auf die 50, 60 ist der runtergerutscht. Das heißt, die Booster-Impfung bringt dich wieder zu diesem 95% Impfschutz. Aber wo ich dir zustimme, ist halt, die Leute, die später geimpft wurden, die können sich halt nicht aussuchen, jetzt geboostert zu werden, weil du brauchst ja die 6 Monate Zwischenzeit, bis du geboostert wirst. Und das ist für die halt scheiße, weil die würden sich gerne boostern lassen, können aber nicht und sind deshalb nicht 2G plus berechtigt. Und das ist ein bisschen schade.
Das ist halt mein Punkt, weil meine Freundin, die wird jetzt Montag geboostert und irgendwie die ganze Familie von ihr. Aber ich war halt auch ich habe halt vorher keinen Impftermin bekommen, weil ich nicht in diese Prioritätskategorien reingefallen bin oder keine Kontakte hatte. Keine Ahnung. Und das heißt, ich muss jetzt erstmal nochmal warten und darf jetzt jedes Mal, wenn wir auf ein Event gehen, muss ich alleine mich testen lassen. Und
I don't get it. Das ist richtig miese Brise, weil du dich mittlerweile dann auch wirklich für jede Kleinigkeit testen lassen musst.
Kino, ist ja auch richtig.
Aber
der Schritt ist
für dich halt nervig.
Ja, also es ist ein Schritt in die richtige Richtung und es soll ja auch die Leute dazu bringen, sich impfen zu lassen, weil es wird ja, das hast du ja gerade, oder das merke ich ja auch und du hast ja auch gesagt, es ist super nervig und ätzend, sich immer testen lassen zu müssen. Deswegen, das funktioniert, glaube ich, auch, dass sich dadurch die Leute mehr impfen lassen. Aber was du halt gerade gesagt hast, das Problem, man kann sich halt nicht aussuchen, wann man geboostert wird. Und selbst wenn man das möchte, ist man halt noch ein bisschen, ich sag mal, in der Zeit, wo man es halt nicht darf, ist man halt komplett am Arsch und man leidet irgendwie unter dem, was eigentlich dafür da sein sollte, dass sich die Leute, die überhaupt noch nicht wirklich geimpft haben oder weiß ich nicht was, sich halt neu impfen lassen. Aber gut, da werde ich wahrscheinlich auch noch durchkommen.
Ja, es kann halt einfach nicht alles perfekt laufen und ich bin froh, wenn sie irgendwelche Beschlüsse in die Richtung machen. Und da muss man dann vielleicht auch einfach mal einstecken. Gut, ich kann das jetzt gut sagen, weil ich geboostert bin, aber ich würde es halt objektiv auch kritisieren, aber mittlerweile macht einfach alles, was irgendwie hilft. Ne? So, aber ich bin auch gestern, 15.15 Uhr hatte ich meinen Booster-Termin und ich brauche von Osna zum Rathaus, wo ich das gemacht habe, brauche ich 17 Minuten und um 9:30 ist mir aufgefallen, okay, fuck, du brauchst deinen Impfausweis dafür, dass du beweisen kannst, dass du schon zweimal geimpft wurdest, weil sonst kriegst du halt die Booster-Impfung nicht.
Hast du nicht die Corona-Warn-App?
Das ist der Punkt. Ich hatte die Corona-Warn-App, aber mein Handy ist ja kaputt gegangen. Also hatte ich keine Corona-Warn-App und ich hatte keine Ahnung, wo mein Impfausweis ist. Das heißt, ich habe fanatisch eine halbe Stunde lang mein ganzes Zimmer auseinandergenommen, wirklich, ich habe jeden Scheiß auf den Boden geschmissen, ich habe jede Ecke rausgekramt, kein Impfausweis. Dann ist mir aufgefallen, scheiße, ich muss noch diese Berechtigung unterschreiben, dass ich den Impfstoff nehmen will. Dann habe ich schnell meine Mitbewohnerin gefragt, ob ich das noch drucken kann und ich war schon voll im Verzug, weil es war schon 9:55 und ich wusste, okay, fuck, du kommst nicht mehr pünktlich und du hast deinen Impfausweis nicht. Egal, einfach hingefahren, bin dann da angekommen, so 15 Minuten zu spät, auch egal, und habe mich dann hingesetzt zu dieser Vorbesprechung, wo das alles überprüft wurde und der Arzt meinte so, und sie haben keinen Impfausweis? Und ich so, nee. Keine Schutz-App? Nee. Keinen anderen Beweis? Ich kann ihnen die E-Mail zeigen von meinem letzten Impftermin? Ja, toll. Ich weiß ja nicht, ob sie da gewesen sind, ob sie mich verarschen wollen. Ja, ich kann ihnen hier leider nicht mehr als mein Wort geben. Und dann meinte er, ich soll mal beim RKI anrufen. Dann habe ich das RKI angerufen, aber das RKI meinte, sorry, wir geben Privatpersonen keine Auskunft, wir geben nur Unternehmen und Institutionen eine Auskunft. Und dann war ich so, ja, fuck, das ist natürlich jetzt kacke. Aber dann habe ich das nochmal abgesprochen, bin nach Hause gecruised und habe irgendeinen komischen Zettel vom Impfzentrum gefunden, wo drauf stand, dass ich zweimal geimpft wurde und dann habe ich auch meine Boosterimpfung bekommen. Also ist alles irgendwie gut gelaufen, aber ich habe mich richtig scheiße gefühlt, da einfach 10 Minuten zu spät anzutanzen, ohne jeglichen Beweis. Das war schon ein bisschen wack.
Es ist strong, also muss ich dir lassen, passt ein bisschen zu dir, aber
ja, danke.
Na, keine Ahnung, manchmal bist du ein bisschen verpeilt. Und da sieht man dann ja da wieder. Weißt du, hast den Impfausweis wahrscheinlich bis heute noch nicht gefunden, oder?
Ich habe jetzt einen neuen bekommen. Also die geben dann neue aus. Also ich bin wieder voll on top of the game.
Es hätte mich aber trotzdem mal interessiert, wo du den hingelegt hast, dass du den nicht findest.
Ich weiß, wo er ist tatsächlich. Der ist mir nämlich auseinandergefallen komplett und dann habe ich ihn zu Hause gelassen und meine Mom hatte den in ihrem Sekretär und ich wusste halt nicht, dass der nicht bei mir ist, sondern zu Hause. Und deswegen habe ich auch vergeblich gesucht. Aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Und geimpft jetzt zum Glück, von daher alles gut.
Ja, jetzt bist du frei, jetzt kannst du dein Leben wieder leben, wenn die Sachen noch auf hätten. Ne? Alle Events sind ja, ich glaube, alle Events müssen schließen, oder? So in etwa.
Ja, also alles, was Richtung Feier und so geht, das macht ja alles komplett zu. Also darauf muss man leider verzichten jetzt. Aber ist ja auch Weihnachtszeit, von daher nicht ganz so tragisch.
Man ist sowieso drin und genießt es hoffentlich. Ich habe neulich wieder, ich weiß nicht, was so deine Favorite Weihnachtsfilme sind, aber ich habe einer meiner ist auf jeden Fall der Polarexpress. Und den habe ich neulich wieder gesehen. Und wenn man Kinderfilme im Erwachsenenalter guckt, dann ist das immer so eine zwiegespaltene Sache. Weil auf der einen Seite ist man mega nostalgisch, aber auf der anderen Seite sind das halt Filme, die vor 12 Jahren oder so teilweise produziert wurden. Gefühlt so. Und der Animationsstyle war schon sehr interessant von den Menschen, weil die alle so ein bisschen...
Ich weiß, dass bei Polar Express dass das extrem ist, weil in der Zeit war es ja noch relativ ungewöhnlich, einen realistischen 3D-Animationsstyle zu probieren und die haben es halt gemacht und das war so eines der frühesten Ausführungen des Ganzen und es sieht halt schon so ein bisschen verstörend aus. Ja. aber es ist trotzdem ein super Film, den gucke ich auch sehr gerne. Also ich weiß auf jeden Fall, dass meine ganze Kindheit über eine Weihnachtsgeschichte, der Disney-Film.
Christmas Carol, ja. Ja,
ja, das war auf jeden Fall immer mein Lieblingsweihnachtsfilm, den ich jedes Jahr geguckt habe. Ist aber auch ein Stückchen her jetzt. Werde ich mir bald mal wieder vornehmen. Mhm. Aber wenn man so Filme aus der Kindheit guckt, dann ist es natürlich auch sonst wie Spalt, nicht nur jetzt wegen des Alters des Films selbst, sondern das verliert auch so ein bisschen für mich dann seine Magie, weil man merkt, oh, so ganz großartig, wie ich mich das wie ich mir das in Erinnerung hatte, ist es jetzt irgendwie doch nicht so. Aber aus Nostalgie macht man vieles.
Ja, also bei Weihnachtsfilmen, ich glaube, da wird die Nostalgie mich nicht kaputt machen. Aber ich habe das manchmal, wenn ich dann zum 70. Mal den ersten Teil von Harry Potter gucke, dass ich so bin, ja, gut, besser, ich behalte einfach die Erinnerungen daran und guck den jetzt nicht nochmal.
Ja, der erste Teil von Harry Potter ist auch eigentlich nicht so geil. Weißt du, was Kacke ist? Alle Prognosen sagen, dass wir dieses Jahr keine weiße Weihnacht kriegen. Mal wieder.
Das ist wirklich kacke, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, bei uns gefühlt ist sowieso nie Schnee gewesen. Und jetzt bin ich ja in Mannheim und da ist es im Schnitt 3 Grad wärmer. Ja. Das heißt, hier ist die Wahrscheinlichkeit noch geringer und es nervt. Aber hatten wir nicht letztes Jahr, das war später, oder? Im Januar oder so, wo wir...
Im Februar.
Oder noch später, wo es komplett zugefroren und die Straßen voll
mit Schnee waren. Ja, das war plötzlich im Februar. Da bin ich irgendwann im Februar einfach aufgewacht und alles war weiß und ich war irgendwie ein bisschen verwirrt. Aber das war richtig cool, ja.
Ich weiß noch, dass ich meine Mom, da war ich noch 17, das heißt, da musste ich noch begleitet fahren. Und da habe ich meine Mom überzeugt, dass wir mit meinem Golf ein bisschen driften gehen über den Schnee. Und meine Mom kann ja auch nicht driften und ich auch nicht. Das heißt, wir haben einfach nur ein bisschen rumprobiert. Aber ich fand es so cool, dass sie das gemacht hat. Und da erinnere ich mich noch dran. Und irgendwie, keine Ahnung, das gehört auch zu Weihnachten dazu, dass man einfach mal so eine Woche oder so hat, wo man nicht raus kann oder so halbwegs nur raus kann und alles ist einfach so weiß. Da sind wir doch auch noch zur A30 gelaufen, oder nicht? Irgendwie.
Ja, wir haben einen sehr langen Spaziergang da gemacht. Einfach dümmste Idee, in so tiefem Schnee, vor allem Neuschnee, spazieren zu gehen. Das war nur semi-clever. Aber ist eine gute Erinnerung, von daher. Ich bereue gar nichts.
Ja, ich weiß gar nicht.
Das,
ja? Ja? Ich wollte nochmal ganz kurz, ich glaube, wir sind um 5 Uhr oder so losgelaufen, da war es noch hell, aber wir haben nicht darüber nachgedacht, dass es sehr schnell wieder dunkel werden würde und dementsprechend halt auch kälter, und ich weiß, ich bin nach Hause gekommen und bei mir war, ich war ein Eiszapfen, wirklich, wir haben leider keine Badewanne mehr und ich habe es mir so gewünscht an dem Tag, weil ich habe mich dann vor den Kamin gekniet und boah, ich bin wirklich aufgetaut. Das war irgendwie ein nices Gefühl, aber davor, ich weiß, dass sich die letzten Kilometer echt gezogen haben.
Weißt du, woran ich gerade denken musste, als du gesagt hast, das mit dem Driften? Ich habe an meine allererste Autofahrt zurückdenken müssen. Und da weiß ich nämlich noch ganz genau, dass ich über so eine Landstraße kam, wo so eine doppelenge Kurve, wo es dann auch dieses Schild vorher gibt, dass eine enge Kurve kommt. Und dann war halt für die Kurve 50. Und ich habe da auf meiner ersten Autofahrt nicht gecheckt, dass dieses 50er-Schild halt wirklich nur für die Kurve gilt und danach wieder 100 ist. Also fahre ich mit 50 durch diese Kurve und sehe im Rückspiegel einfach hinter mir einen Polizeiwagen. Und ich werde super nervös, weil wenn du das erste Mal alleine fährst und da ist ein Polizeiwagen, dann friert einfach alles in dir durch.
Ja.
Und ich habe einfach mega krass aufgepasst, dass ich nicht über die 50 hinausfahre. Aber ich war schon lange hinter der Kurve, für die 50 galt. Also ist dieser Polizeiwagen so 3 Minuten hinter mir hergedackelt. Hat mich irgendwann einfach überholt und der Polizist hat mich richtig genervt angeguckt. Und das weiß ich noch ziemlich genau, dass das meine allererste Autofahrt war. Da muss ich gerade irgendwie dran denken bei deiner Drift-Story.
Oh, das ist hart. Also das tut mir wirklich leid. Also das mit dem Polizeiauto, ich kann das so hart nachvollziehen. Man wird da ja ein bisschen geübter dann, aber du weißt ja auch selber, dass du nicht so perfekt Auto fahren kannst in dem Moment und bist dann so, hoffentlich nicht, bitte nicht, lass mich in Ruhe.
Ich bin auch immer noch, wenn ich einen Polizeiwagen sehe beim Autofahren, ich werde immer, also nicht nervös wirklich, aber ich bin immer noch mal so ein bisschen mehr on edge, dass ich genau aufpasse, was ich mache und so. Das geht noch nicht weg.
Ja, ich habe auch ja eine Tendenz, ein bisschen über dem Tempolimit zu fahren und dann gucke ich da auch nochmal doppelt nach. Ich habe übrigens, die meisten werden mich dafür verrückt erklären, aber ich habe meine Fotowand fertig gemacht die Woche, endlich mal. Also ich habe im August habe ich Bilderrahmen eingekauft bei Ikea. Ich glaube so irgendwie 20 Stück im August. Ja, kein Witz, im August bin ich da hingefahren und seitdem lagen die halt in meinem Zimmer rum. Und an dem Wochenende, wo meine Mom das erste Mal nach Mannheim kommt, hatte ich plötzlich die glorreiche Idee, dass meine Mom und ich das ja aufhängen können. So, die kommt extra runter, um was mit mir zu machen, und wir hängen die Bilderrahmen auf.
Besser spät als nie, sage ich ja immer. Solche Dinge muss man einfach immer direkt machen. Man kauft es und man muss es direkt machen, weil sonst verschiebt es sich immer.
Da war so eine fette Staubschicht drauf, das glaubst du nicht. Aber es hängt ja jetzt, ich bin stolz, du bist auch zweimal drauf. Einmal das Bild, deswegen komme ich glaube ich auch gerade drauf, von unserem Autobahntrip mit dem A30-Schild hinten dran. Und weil, das war so voll mit Schnee, dass die auf der Autobahn irgendwie nur 30 oder 40 fahren konnten. Mhm. So war es, ne? Ja, genau. Und das andere ist auch ein Winterbild, da waren wir nämlich Skifahren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe mein Blitzerfoto aufgehangen.
Erzähl.
Das ist in so einem Bilderrahmen und der guckt so nach vorne und dann ist da so ein Mini-Formel-1-Auto drin.
Also es passt. Wow. Richtig stolz auf dein Blitzerfoto, hä?
Schon, ja. Nee, so nicht, aber keine Ahnung. Ja, die Idee hatte meine Freundin und ich fand es irgendwie ganz cool.
Was mir gerade noch eingefallen ist, wo wir über die Polizeisache gesprochen haben, am Montagabend der letzten Woche musste ich Nachhilfe geben um 20 Uhr und das war relativ dringend, weil der Schüler am nächsten Morgen eine Klausur geschrieben hat. Und
Last Minute.
War vorher noch bei mir. Und ja, genau. Und dann bin ich halt um 20:30 rausgegangen und habe gesagt, ja, ich muss gleich los, soll ich dich noch eben nach Hause bringen? Und das war der größte Fehler meines Lebens. Ich wollte ihn dann nach Hause bringen und ich hatte keine Ahnung, dass an demselben Abend ist wohl Fahrradfahrer hier am Ring gestorben. Der ist wohl irgendwie in so einen LKW geraten, im toten Winkel.
Oh.
Und die Polizei ist denen noch hinterher, dem LKW-Fahrer, irgendwie
hat bis zur Autobahn. Hat der Fahrerflucht begangen oder was?
Ja, das weiß man halt nicht so genau, ne? Also entweder er hat Fahrerflucht begangen oder er hat halt wirklich nicht gemerkt, dass er den Fahrradfahrer mitgenommen hat,
weil
es halt
gut, im toten LKW Winkel war. Ja,
das weiß halt keiner so genau. Ja, auf jeden Fall war dann halt der komplette Ring irgendwie gesperrt und ich stand 1,5 Stunden oder so, stand ich da alleine in diesem Stau Und ich bin noch nie so sauer geworden beim Autofahren. Eigentlich bin ich mal relativ entspannt, aber ich hatte halt wirklich Druck, weil ich musste pünktlich zu dieser Fahrstunde kommen. Zu dieser
Fahrstunde.
Ja, I wish, zu dieser Nachhilfestunde kommen. Und ich stand da und ich kam nicht weiter. Und dann sind da noch so Arschlöcher teilweise einfach an einem vorbeigefahren, obwohl das illegal war. Und ich bin richtig
ausgetickt. Über den Bürgersteig und so, oder?
Ja, über die Buslinie, die daneben war, wo man halt eigentlich nicht drauf war, drauf darf. Und da bin ich wirklich, da bin ich ein bisschen an meine Grenzen gekommen mit meinem Gemüt. Das habe ich noch nie erlebt von mir.
Glaube ich dir. Hast du es denn am Ende noch pünktlich geschafft, oder?
Ja, fast pünktlich. Ich bin dann den Rest der Strecke nicht ganz legal gefahren, tempomäßig, aber ich bin einigermaßen pünktlich noch gekommen. War alles okay.
Gehabt. Aber ja, oh, das ist hart. Also der tote Winkel, ne? Man denkt da gar nicht so oft drüber nach, aber das ist schon tückisch. Also das merkt man, glaube ich, erst, wenn man tatsächlich dann auch selber mal Auto fährt und immer beim Abbiegen, ne? Ich bin da sehr vorsichtig. Ich gucke auch immer 30 Mal über meine Schulter, weil das ist echt. Teilweise dann, hier in der Stadt sind dann ja auch noch Autos immer an den Seiten geparkt und dann siehst du wirklich gar nichts. Also es ist schon, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Mannheim-Ding ist oder ob das allgemein in der Stadt ist, aber Autofahren hier macht selten wenig Spaß, weil irgendwie überall sind Autos und die Verkehrsführung, ich weiß nicht, wer hier auf den Kopf gefallen ist in Mannheim und ich dachte, so bauen wir die Verkehrsführung, aber es ist anders und es ist so. Ihr habt das noch nie gesehen. Das ist so schlimm.
Ja, aber in Osnabrück ist es auch nicht so geil. Ich denke mal, das liegt einfach irgendwie daran, dass das ja nicht alles von vornherein geplant wird, sondern dass das einfach irgendwie alles zusammenkommt. Ja. Und dann machen manche Kreuzungen einfach überhaupt keinen Sinn. Und da muss man sich halt dran gewöhnen. Irgendwann weiß man, wie die Kreuzung funktioniert und dann geht's. Aber wenn man das erste Mal auf der Kreuzung landet, dann ist man absolut überfordert. Es gibt einfach nur zwei Kontexte, in denen ich Autofahren wirklich kacke finde, weil eigentlich fahre ich ganz gerne Auto, aber ein Kontext ist halt in der Stadt, wenn es voll ist, das ist einfach kein Spaß. Und der zweite Kontext ist auf der Autobahn bei Nacht mit starkem Regen. Hattest du das jemals?
Ja, ich weiß genau. Es war in meiner, bei meiner Nachtfahrt in der Fahrstunde, Fahrschule, war es das erste Mal. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist so anstrengend. Und wenn du dann 2 Stunden fahren musst, Gottes Willen.
Ja, du darfst ja auch auf der Autobahn das Fernlicht normalerweise nicht anmachen, weil du hast ja meistens Gegenverkehr und also ich fahre eigentlich immer ohne Fernlicht auf der Autobahn und mein Auto hat auch nicht das beste Abblendlicht und ich sehe wirklich, wirklich wenig und ich muss mich immer konzentrieren, dass ich diese weißen Streifen, die dann so 20 Meter vor mir auftauchen irgendwann, dass ich die genau sehe und dann regnet es noch mega und dann kommt der Wind von der Seite und jedes Mal, wenn du einen LKW überholst, fliegst du gefühlt nach Südafrika und musst dagegen steuern. Also wirklich, das ist so stressig und dann bin ich immer froh, wenn ich von der Autobahn irgendwann einfach runterkomme. Das ist ganz furchtbar.
Es gibt noch eine weitere Sache, die zu den beiden Punkten, die würde ich voll unterschreiben, jetzt in letzter Zeit dazugekommen ist und das ist die Spritpreise. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich finde das gar nicht so schlecht, dass die Spritpreise so hoch gehen, weil es den Fokus Richtung E und anderen alternativen in Fahrzeugen, ich glaube, für die meisten jetzt kommt es eher mal in den Sinn, da tatsächlich drüber nachzudenken, wenn der Liter 1,80 kostet. Das finde ich gut daran, aber nervig ist halt so, du überlegst dir halt 10-mal, ob du mit dem Auto fährst und ob du das wirklich machst und dann gibt es auch bei mir so mal so eine Entscheidung, weil ich habe echt keine Lust für 100 Euro meinen Golf voll zu tanken. Der, weiß ich nicht, 50 Liter oder 60 Liter fast. So,
das ist, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe vorgestern für 1,59 getankt. Ich war so stolz auf mich.
Was hast du für Diesel, oder?
Nee, super. Ich habe das ganze Ding voll geballert, weil ich habe an der Tanke gesehen, 1,59. Ich bin direkt drauf geballert wie ein Verrückter und habe alles voll getankt. Das war mein großes Schnäppchen diese Woche. Also da bin ich immer noch sehr stolz drauf. Ja, freue ich mich stark. Jeden Abend.
Mein Glückwunsch, ne? Als ich in der Stadt, ich habe eine Tank-App runtergeladen und meistens sind die freien Tankstellen dann auch günstiger und dann überlegt man sich mal, ob man, das ist so dieses, ne, als ich das in den Nachrichten gelesen habe, dass Leute nach Österreich fahren, um zu tanken, ich bin so, oder weiß ich nicht wohin und bin so, habt ihr einen an der Waffel? Und jetzt merke ich selber, wie ich manchmal halt auf diese App gucke und überlege, fahre ich rüber nach Ludwigshafen, da ist es günstiger, und fahre dann die 6 Kilometer, damit ich den günstigen Spritpreis bekomme. Ich werde jetzt auch zu so einem Verrückten. Aber ja, das ist nervig. Und ich weiß gar nicht, ob das die Ölbarone da aus den Vereinigten Emiraten das extra machen, um irgendwelche Mobilität hochzupuschen oder nicht.
Ja, das aber wollen die Fall. Bestimmt, die Baronen aus Saudi-Arabien, da sind so richtig krass hinter.
Die haben bestimmt Angst bekommen und also jetzt am Ende nochmal richtig reindrücken, nochmal richtig Gewinn machen. Jetzt, wo alle noch ihre Kraftfahrzeuge haben und tanken müssen, jetzt holen wir nochmal richtig Cash ab. Weil du kannst ja manchmal auch, wenn du zum Beispiel zur Arbeit fährst oder so, du bist ja darauf angewiesen zu tanken, ne? Du kannst es ja nicht einfach nicht machen.
Also ich glaube auf jeden Fall, beim Tanken hat das ja auch viel mit der Politik zu tun, dass die Preise da so krass hochgegangen sind. Aber wir haben jetzt in der Pandemie auch erlebt, dass halt einfach an Mangel viele Preise gestiegen sind. Also als ich meinen Schreibtisch gebaut habe zum Beispiel, musste ich halt eine Holzplatte kaufen. Und du glaubst nicht, wie ich mich gewundert habe, was ich für eine Holzplatte dahin geballert habe. Weil Holz war ja auch relativ stark im Mangel.
Ja, doch, stimmt. Da waren doch auch Häuser bei uns, in Lotte, die nicht weitergebaut werden konnten, weil das Holz für die Balken da gefehlt hat.
Und hast du das auch mitbekommen? In Großbritannien gab es ja auch den übelsten Spritmangel. Jetzt mit der ganzen Brexit-Sache und so hatten die halt richtig Probleme.
Ja, Tankstellen, ja genau. Aber da waren doch auch noch, also bei denen ist ganz viel momentan ein bisschen auch knapp, ne? Wegen...
Die haben sich einfach um den Sprit geprügelt. Die Engländer standen da alle in der Tankstelle und haben sich einen rübergezogen, damit sie ihr Auto tanken können. Also ich bin relativ froh, dass ich momentan nicht in England wohne, aber das ist wohl ein Ergebnis vom Brexit.
Die 2% britischen Zuhörer sind jetzt komplett gekränkt.
Ja, tut mir wirklich leid. Ich finde Großbritannien ein wunderschönes Land, aber momentan würde ich da einfach nicht leben wollen, sag ich, wie es ist.
Ja, die sollen mal wieder in die EU kommen, dann... Wobei, jetzt sollen sie draußen bleiben, aber wenn sie noch EU wären, würde ich, könnte man sich überlegen.
Chance vertan. Ja. Apropos so Reisen, hast du das mitbekommen, dass vor, ich weiß nicht, ob es Wochen oder Monate her ist, da ist diese Nachricht durchgekommen, dass die erste Weltraumreise auf touristischer Basis irgendwie abgeschlossen wurde oder geplant wurde. Ich glaube, auf jeden Fall abgeschlossen wurde. Hast du das mitbekommen?
Nee, überhaupt nicht. Aber ich kann es mir vorstellen. Also da waren ja viele schon deutlich länger dran. Saßen da schon deutlich länger dran, das irgendwie zu realisieren. Aber wer war es denn? Wer von den Privatinvestoren?
Ich glaube, abgewickelt wurde das Ganze von SpaceX. Okay. Und derjenige, der das bezahlt hat, war irgendein Milliardär, dessen Namen ich leider vergessen habe und ich weiß auch nicht mehr genau, was der macht. Aber was ganz cool war, ist tatsächlich, er ist auf jeden Fall mitgekommen und er hat irgendwie noch so drei, irgendwie einen Krankenpfleger und halt solche, einfach hat er diesen Trip geschenkt. Das heißt, er ist halt geflogen und hat dann noch drei normalen Leuten quasi diesen Trip ausgegeben.
Okay, das finde ich cool. Allgemein
finde ich auch ganz cool, ja.
Menschen, die... ich sag mal, genug Geld haben, das nutzen, um anderen Menschen, die vielleicht gar nicht so viel haben oder sowas, Träume zu ermöglichen. Das finde ich einen guten Einsatz von dem Geld, was sie dann quasi haben.
Ja, auf jeden Fall. Das ist auch wirklich, wirklich krass. Also ich habe irgendwann noch einen Vergleich gesehen, dass wenn du jeden Tag seit dem Bau der Pyramiden, ich glaube, 100.000 Euro gespart hättest, hättest du heute nicht so viel Geld wie Elon Musk.
What?
Das ist verrückt, oder?
Damn.
Da war ich auch ziemlich, ziemlich von der Rolle, als ich diese Zahlen gehört habe, weil ich meine, 100.000 Euro am Tag, das davon können 20 Leute leben, viel mehr, aber ne? Du weißt schon, was ich meine. Und dann jeden Tag seit den Pyramiden und du hast trotzdem nicht so viel. Also da macht man sich schon mal Gedanken, okay, was sind das für Zahlen, die Leute da besitzen?
Das ist unfassbar, also wirklich. Und das als Einzelperson, ja, und dann guck dir mal Unternehmen an, die sind nochmal mehr wert. So, und dementsprechend natürlich aber auch viel Macht, wenn die so eine Kapitalisierung haben. Also so ein Apple oder ein Google, die sind wahrscheinlich schon einflussreicher als die meisten Staaten.
Leider, das ist wohl leider so. Der Einfluss der Politik, man merkt ja auch jetzt so langsam in der Pandemie, dass viel wieder von den Unternehmen übernommen wird. Ich habe jetzt gerade noch von einem Mitbewohner mir sagen lassen, dass viele Unternehmen jetzt darauf umsteigen, den Leuten mit Impfung eine Prämie zu geben, weil die Unternehmen halt sonst die Tests bezahlen müssen für die Ungeimpften und es sich für die mehr lohnt, einfach eine Prämie für eine Impfung sozusagen auszugeben und dass halt dadurch die Impfung weiter
weil das auch auf dem Arbeitsplatz mittlerweile verpflichtend wird, ne?
Genau, und deswegen läuft jetzt auch wieder viel über die Unternehmen und wenig über die Politik. Apropos Politik, wir haben jetzt eine Kanzlerin weniger und einen Kanzler mehr. Merkel is gone.
Ja, I have read. Da geht natürlich jetzt eine lange Ära zu Ende. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wir haben da, glaube ich, ja schon mal im Erdkunde sowi oder Politikunterricht viel in der Schule auch mal drüber geredet, aber wir kennen gar nicht viel anderes als Angela Merkel an der Spitze.
Ja, ich würde das abändern. Ich kenne gar nichts außer Angela Merkel an der Spitze. Das ist schon, also ich weiß nicht, es fühlt sich an wie eine große Veränderung, aber im Endeffekt wird es wahrscheinlich keine große Veränderung sein. Irgendwann sieht man halt einfach den kahlköpfigen Mann anstatt der potschnittigen Blonden und das wird halt wahrscheinlich relativ normal sein. Aber es fühlt sich schon irgendwie krass an. Und ich will eigentlich auch gar keine politische Bilanz über Angela Merkels Karriere ziehen. Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Aber irgendwie war es schon eine ganz charmante Frau.
So vor allen Dingen sympathisch, ja. Also so ist sie mir auch immer im Kopf geblieben. Und irgendwie so jemand, der, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber gefühlt für alles eine Antwort hatte irgendwie. Oder sich sehr darum gekümmert hat, dass sich was bewegt oder sowas. Auch in der Pandemie war sie ja auch eine der ersten, die verstanden hat, gut, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sie ihre Professur darin gemacht hat, aber na, die sehr früh schon für Lockdowns und so weiter plädiert hat. Und auch wenn natürlich das große Thema oder die große Ära, die sie wahrscheinlich ummanteln wird und ihre Karriere definiert hat, ist wahrscheinlich die Flüchtlingskrise, wo natürlich die Meinung in alle möglichen Richtungen gehen. Sehr, sehr positiv, sehr, sehr negativ und weiß ich nicht was. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich hätte mir niemand anders gewünscht, der das gehandhabt hat. Ne? Also natürlich kann man am Ende immer sagen, oh, wir hätten es so machen sollen. Aber aus der menschlichen Sicht ist das, glaube ich, das Beste gewesen, was man mit den Informationen, die da waren, hätte machen können. Und auch sonst irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch einfach ein kleiner Merkel-Fan, weil ich damit aufgewachsen bin und weil meine Eltern immer davon erzählt haben und keine Ahnung was. Aber sich Deutschland von einer anderen Person geführt vorzustellen und auch vertreten, so wenn so eine Merkel bei irgendwelchen internationalen Konferenzen aufgetreten hat, es war schon was Besonderes, wenn sie da als quasi einzige Frau unter den ganzen Männern saß und da trotzdem irgendwie, also ich weiß nicht, das hat sich irgendwie besonders angefühlt. Ich weiß nicht, wie dir das da so geht.
Ja, wir hatten halt die mächtigste Frau der Welt. Ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie nicht in der Lage, so richtig eine Bilanz über die Flüchtlingsgeschichte zu ziehen. Ich war da halt noch einen Tacken jünger, als das alles stattgefunden hat und ich habe da sehr auseinandergehende Gedanken zu im Kopf, aber was auf jeden Fall irgendwie schön zu beobachten ist, dass bei den ganzen Trumps und Putins in der Welt und Macron, dass man dann irgendwie sieht, dass, auch wenn es vielleicht jetzt nicht in allen Aspekten die perfekte politische Entscheidung gewesen ist, einfach komplett alles aufzumachen, dass halt irgendwie werteorientierte Entscheidungen mit Mitgefühl trotzdem noch einen Platz haben. Und ich weiß nicht, also bevor mich jetzt hier jemand absticht, das soll gar keine politische Beurteilung der ganzen Situation sein, da fühle ich mich nicht imstande, Schluss zu folgern, aber ich fand es einfach so von der Message her schön und es ist einfach schön zu sehen, dass das in der Welt auch noch existiert, während halt viele andere Länder und Deutschland ja mittlerweile auch in eine andere Richtung tendieren, wo man sich auch darüber streiten kann, woran das liegt, was ich auch gar nicht machen will, aber ne?
Ja, es ist sehr gefährlich. Ich glaube, das hatten wir auch mal in der ersten Episode, wo wir über Social Media Bubbles und sowas gesprochen haben, die ja durchaus auch ein großer Faktor in diesem Umschwenken der politischen Meinungen zu Extremen hin ist, aber genau, ich will das jetzt auch nicht auf einen Faktor oder so beschränken, aber der Ruck ist ja da, man sieht es tendenziell, ich glaube, es gab da von CNN oder so eine Grafik im oder von der Times, die quasi die Spaltung zwischen den Demokraten und den Republikanern in den USA oder die quasi, wie weit sie von der Mitte immer so abweichen, ne? Man hat quasi die Demokraten, die nach links gehen und die Republikaner, die nach rechts gehen und in den Jahren, ich sag mal, vor 2000 5 oder sowas, war es halt immer sehr nah beieinander. Natürlich waren sie halt dann, ne, die Republikaner waren auf der Rechten, die Demokraten auf der Linken, was weiß ich was. Aber man sieht halt bei dieser Grafik, dass es immer weiter auseinander geht. Und ja, das ist aber was, was man nicht nur in Amerika statistisch beobachten kann, sondern gefühlt überall. Na, und ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob die Pandemie das jetzt viel besser gemacht hat. Also
weißt du, welcher Gedanke mir da immer kommt? Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, die Zeit von Friede, Freude, Eierkuchen neigt sich dem Ende entgegen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen
pessimistisch. Das klingt sehr pessimistisch auf jeden Fall. Aber,
wir haben jetzt die letzten, was weiß ich, nach dem Zweiten Weltkrieg, okay, dann kam auch der Kalte Krieg.
Die längste Friedensphase. Der Kalte Krieg war friedlich.
Ja, auch eine unglaubliche Wohlstandsentwicklung. Ich glaube, irgendwie alle 7 Jahre oder so wird die Hälfte aller Leute, die in Armut leben, quasi in den Mittelstand aufgenommen. Also die Entwicklung ist unglaublich positiv. Aber so langsam habe ich halt das Gefühl, das bröckelt alles so ein bisschen. Und wenn man mal drüber nachdenkt, in die Geschichte guckt, es gab nie eine Gesellschaft, die halt dauerhaft aufrecht gehalten wurde. Es ist immer irgendwas passiert, ob es ein Krieg ist, ob es irgendwie eine Plage ist. Und ich meine, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dieser Wohlstand und dieses gute Lebensgefühl, was wir jetzt haben, dass das für immer anhält? Ist wahrscheinlich
sehr gering.
Fall. Das heißt, irgendwann wird wieder irgendwas passieren. Und ich meine, wir sind alles Kinder, wir sind es gewohnt oder wir haben es einfach so gelernt, dass alles immer super ist. Du wachst morgens auf und es gibt einfach Frühstück, du greifst in den Kühlschrank, du guckst eine Runde Fernsehen, so, das ist das Leben, was wir kennen. Aber ich glaube, wenn man in die Geschichte guckt, ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass wieder irgendwas an irgendeinem Punkt schief geht, relativ hoch. Und die Frage ist halt, wann wird das passieren? Vielleicht, also wahrscheinlich jetzt nicht in sehr naher Zukunft, aber früher oder später halte ich die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es irgendeine Art von Gesellschaftszusammenbruch gibt, doch für relativ hoch. Und dieser Gedanke, der treibt mich manchmal ein bisschen rum. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht für meine immediate Zukunft irgendwie wichtig ist. Aber ich meine, das Rentensystem bröckelt, die Gesellschaft wird älter und es gibt viele Dinge, wo man
die wirklich nicht gerade gute Prognosen sind für die Zukunft.
Ja, das stimmt wohl.
Ja, dazu fallen mir gerade 2 Punkte ein. Und zwar erstens ist die Frage dieser, wie sagt man das, ob es, das ist jetzt so eine rein theoretische Frage, quasi ob es eine Notwendigkeit für Auseinandersetzungen oder Krieg oder sowas gibt, damit die Gesellschaft sich weiterentwickeln kann oder wieder, wie sagt man das so, quasi dieser Gedanke, okay, yo, wir haben uns gerade bekriegt, what the fuck war das eigentlich, lass das mal bitte nicht machen. Um danach quasi wieder für Frieden und sowas zu sorgen und das wertzuschätzen. Und das bringt mich gerade auch zu dem zweiten Punkt, weil ich habe mich während der Pandemie, dadurch, dass meine Großmutter bei mir mit ins Haus gezogen ist und ich dann öfter mal da essen war, sehr oft mit ihr unterhalten und auch viel dann natürlich über ihre Kindheit. Das ist ja nicht natürlich, aber ich hatte da Interesse dran und haben uns darüber unterhalten und das mal so ein bisschen verglichen. Und die hat zwar nicht den Krieg in dem Sinne miterlebt, dass sie zu der Zeit gelebt hat, aber sie hat das danach mitbekommen. Und sie hat auch noch viel dann vom Krieg über Geschichten, über Großeltern, was weiß ich was mitbekommen. Und natürlich die Zeit danach, in der nicht alles gut war. Ne? Die Nachkriegszeit war wahrscheinlich noch eine mit der schlimmsten Zeiten, wo Mangel an Nahrung war und man trotzdem noch in Angst leben musste, aufgrund eben des Kalten Krieges. Und die Wertschätzung, die bei ihr für das, was wir heute haben, existiert, ist überhaupt nicht mit der zu vergleichen, die zum Beispiel ich habe. Oder dann, was ich mir manchmal denke, zum Beispiel, das ist jetzt pauschalisiert, aber wenn ich manche Menschen hier rumlaufen sehe, in der Stadt, manche Kinder, vor allem Jugendliche, die dann mit Fortnite und TikToks und keine Ahnung was abgehen und auch in eine sehr, irgendwie zum Beispiel so eine, ich sag mal, in so eine Assi-Richtung abdriften. Das ist jetzt, wie gesagt, sehr pauschalisiert, aber ich glaube, einem fällt da manchmal schon so ein Beispiel zu ein, wo man sich fragt, okay, ob das so sein soll, ob da überhaupt noch Wertschätzung für das, was wir eigentlich alles haben, existiert. So, weil am Ende des Tages, das ist ja auch das, was du gerade gesagt hast, sollte man sehr dankbar dafür sein, dass wir momentan in so einer friedlichen Zeit sind und alles dafür tun, dass es so bleibt. Nur das, da habe ich überhaupt nicht das Gefühl, oder überhaupt nicht, stimmt jetzt nicht. Es gibt viele Dinge, die sich auch positiv entwickeln, aber ich sehe halt auch sehr viele Dinge, die sich entgegen diesen Friedensgefühl und sowas entwickeln, wie zum Beispiel die ganzen Aufruhen und Querdenker und die ganzen Proteste, die dann auch gewalttätig wurden und sowas. Das, natürlich war das auch pandemiebedingt und sowas und keine Ahnung, da gibt es immer ganz, ganz viele Gründe für. Aber ich finde, wenn man sich jetzt so die letzten Jahre und Jahrzehnte oder auch der Sturm auf das Kapitol in Amerika, wenn man sich das anguckt, man merkt, dass es so, das ist das, was du eben ja schon gesagt hast, was sehr pessimistisch klingt, aber man merkt, in welche Richtung es geht, und das ist ein Stück weit erschreckend, wenn man drüber nachdenkt.
Ja, ich verstehe dich sehr gut, wenn du da quasi diese mangelnde Dankbarkeit für unsere Lage ansprichst, aber ich muss gleichzeitig sagen, so, die Leute können halt nichts dafür, ne? Wenn du so aufwächst, dann fühlt sich alles, was man über Geschichte hört, an wie unglaublich Vergangenheit, aber wenn man es mal im Großen und Ganzen betrachtet, der Zweite Weltkrieg ist keine 100 Jahre her und das ist eine verdammt, verdammt kurze Zeit. Und jetzt endgültig uns in Sicherheit zu wiegen, dass das alles in der Vergangenheit liegt, halte ich auch für ein bisschen naiv.
Ja.
Und man merkt halt so ein bisschen, finde ich, dass in den letzten Jahren es halt unter der Oberfläche der Gesellschaft so ein bisschen anfängt zu brodeln. Da gibt es halt verschiedenste Sachen, die dafür sorgen. Und ich finde das beunruhigend. Also ich werde jetzt nicht die Apokalypse heraufbeschwören, es wird jetzt nicht morgen der Dritte Weltkrieg ausbrechen oder so. Aber ich finde, da muss man schon mal gucken, weil sich absolut in Sicherheit zu wiegen, ist, glaube ich, ein Fehler.
Es werden ja auch immer weniger Menschen, die einem vermitteln können oder die einem mitteilen können, wie es damals war und wie wichtig es ist, halt daran festzuhalten, ne? Dass das Gedankengut und alles geht ja verloren, wird immer abstrakter, wie du schon gesagt hast. Für uns ist es ja auch schon nur Geschichte, wobei wir haben ja noch Berührungspunkte, zum Beispiel über Großeltern. Ich glaube, die Generation, die jetzt kommt, die dann auch, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber die vielleicht auch viel Migrationshintergrund hat und dann auch gar nicht so sehr in der deutschen Geschichte vielleicht drin ist, hat immer weniger, also die Berührungspunkte damit werden immer weniger. Und dadurch kommt es halt zu dem, was du auch gesagt hast, und ich würde dir da voll zustimmen, ich stelle mir da immer so einen Vulkan vor. Es gibt halt diese ersten Anzeichen, bei einem Vulkanausbruch ist es ja mal nicht so, dass erst kommen da so Gase und sowas hoch, die quasi andeuten, das muss nicht sein, dass der Vulkan letztendlich ausbricht, aber die darauf hinweisen, dass da gerade ein bisschen Druck entsteht, und ein Vulkan lässt die ganze Zeit Dampf ab, das ist auch richtig, aber irgendwann explodiert der halt wieder, und so ein bisschen kann man sich ja auch die Gesellschaft vorstellen. Ich meine, vor jetzt der EU und so weiter und vor dieser, ich glaube, wie viele Jahre sind es denn jetzt, 75 in etwa, ich glaube, das war irgendwie ein Jubiläum, vor dieser Friedensperiode gab es keine 100 Jahre oder keine 50 Jahre sogar, in denen es keine kriegerische Auseinandersetzung auf diesem Planeten quasi gab oder auf diesem Kontinent. Und klar gab es ja auch sowas wie Afghanistan und sowas, aber nee, ich glaube, es war für Europa. Ja, auf dem europäischen Kontinent gab es keine 50 Jahre, in denen sich nicht bekriegt wurde.
Ich wollte gerade sagen, also ich meine, wir leben natürlich auch in einer ziemlich westlichen Bubble. Also wir haben hier eine ganz großartige Zeit, aber wenn man mal in gewisse andere Länder guckt, da ist das nochmal ganz anders. Und ich glaube, das fällt einem auch schwer, sich das so wirklich vorzustellen, wie das ist, jetzt im tiefen Afrika zu leben oder so. Das ist ja wirklich ein ganz anderes Leben, was du da führst.
Oder auch China. Also klar ist China kein Krieg in dem Sinne oder sowas, aber das ist auch was man sich vielleicht nicht unter dem friedlichsten Leben vorstellt, wenn jeder deiner Schritte überwacht wird.
Also, es ist halt eine mehr oder weniger sozialistische Diktatur. Weißt du, was in China jetzt neu ist? Also die haben ja ihre eigenen Social-Media-Plattformen da, ich weiß gar nicht, wie die heißen, anstatt WhatsApp WeChat, haben die WeChat, oder?
Ja.
Genau. Und
ich glaube, das ist halt alles dieses Wii-System, also da irgendwie das...
Ja.
Auf jeden Fall,
auf jeden Fall auf diesen Versionen von Instagram und Facebook in China halt, ist es jetzt verboten für Celebrities, ihren Reichtum in irgendeiner Art und Weise darzustellen. Also die dürfen sich jetzt nicht mehr als quasi wohlhabend darstellen auf diesen Plattformen, weil das halt gegen die sozialistische Idee, sag ich mal, geht.
Und
das sind halt schon ziemliche Freiheitseinschränkungen. Noch ein Beispiel, in Nordkorea sind jetzt, ich glaube, waren es Lederjacken oder Pelzmäntel? Ich glaube, Pelzmäntel oder so sind verboten. Weil Kim Jong-un sich dachte, ich trage die immer und es geht mir auf den Sack, dass Leute meinen Style nachmachen. Deswegen verbiete ich das jetzt. Und deswegen ist das jetzt in Nordkorea verboten, diese Mäntel zu tragen.
Also, okay, das ist wild. Aber gut, das ist halt auch Diktatur, ne? Da kann halt ein Typ einfach sagen, Ja. Das soll, aber China ist
das
ja...
Das ist aber auch... Es ist, also nochmal kurz, du kannst sofort was zu China sagen, aber ja, das ja. ist, also da merkt man, dass dieser Mann einfach völlig an der Realität vorbeigeht. Das ist eine Sache, die würde, vielleicht ein Sechsjähriger würde sich das ausdenken, so, ich habe keinen Bock, dass mein Volk jetzt hier Pelzmäntel trägt, das kann ich nicht mehr, das kann ich mehr so angehen. Oder ich finde das doof, wenn die das Wort Banane sagen, ich verbiete jetzt das Wort Banane. Das sind ja keine Gedanken, die ein rationaler Mensch irgendwie an den Tag bringt und entscheidet. Also da merkt man ja, dass da in dem Land einiges schief läuft.
Ja, die haben ganz viele komische Gesetze und sowas dabei. Aber ich wollte noch einen Punkt zu China sagen. Und das ist ja, es ist ein gutes Beispiel für, wie sagt man das, ein sich vielleicht aufbauendes Problem, was ewig lange vernachlässigt wurde. Mhm. Wahrscheinlich eben, weil wir, also wir im Sinne der Westen, in so einer Bubble gelebt haben, in der alles gut war und lange einfach ignoriert haben, dass da eine Riesennation gerade mit ganz anderen Werten aufwächst und dass das Potenzial hat, tatsächlich zur größten Weltwirtschaft zu werden, hat man da, glaube ich, einfach nicht bedacht oder hat sich nicht überlegt, was das für Konsequenzen hat, weil wir jetzt ja auch in Deutschland aufgewachsen, können quasi in die ganze Welt fahren und oder nahezu die ganze Welt und irgendwie werden wir schon was finden, was sich ähnelt mit unserer Kultur. Bis auf halt im asiatischen Raum jetzt, ne? Der ist halt, da ist vieles, also natürlich ist überall auch anders, aber alle wollten so westlich werden. So war es halt, ne? Alles wollte irgendwie ein bisschen westlicher werden. Weil das.
Ja, aber es gibt auch im asiatischen Raum viele Länder, die sehr westlich werden. Also ich finde, du hast immer solche Staaten wie Japan, die nochmal grundsätzlich anders sind, weil ich habe das Gefühl, Japan, die haben halt irgendwo auf ihrer Insel gechillt neben China, haben so ihre eigene Existenz vor sich hingelebt, haben ihre paar Kriege geführt, waren ein bisschen verwirrt. Und dann ist das halt alles irgendwie so gelaufen und jetzt laufen überall Animes auf der Straße rum. Finde ich super, ich mag Japan sehr gerne. Aber dann hast du halt auch so Staaten wie
oder Südkorea. Ein,
ist auch Singapur, Südkorea, das sind schon relativ westliche Staaten. Also da gibt es viele, viele westliche Aspekte. Das geht auch über das lokale McDonald's hinaus. Also da läuft vieles in die Richtung, was doch schon einen sehr westlichen Touch hat. Vor allem in Singapur. Aber deswegen, das ist Zeitgeist, würde ich sagen.
Ja, deswegen habe ich ja auch China als Beispiel quasi rausgesprochen. Aber das könnte ja auch noch spannend werden, wenn China immer größer wird, dann wird ja, oder es ist ja jetzt schon so, dass chinesische Kultur langsam den Weg, wenn es auch nur ganz langsam ist, zum Beispiel halt über, keine Ahnung, chinesische Restaurants und diese, wie heißen das, ich nenne die immer Krimskramsläden, aber das ist ja wahrscheinlich irgendwas ganz anderes, wo du halt diese, keine Ahnung, Fächer und
weißt du, also Buddha. Was auf jeden Fall gut läuft aus China ist A, Kleidung, total billig produzierte Kleidung, die dann aus China hierhin verschickt wird und trotzdem ein Drittel von dem kostet, was du hier im H&M kaufst. Das exportiert ja ziemlich krass und das ist natürlich auch moralisch, ist es schwierig, sich diese Kleidung zu kaufen. Ich tue es trotzdem hin und wieder und dann, ja gut, was willst du machen, ne? Aber Kleidung läuft ja ziemlich gut und das liegt ja nicht daran, dass die das irgendwie besser produzieren, das liegt daran, dass die nicht die Moralstandards an den Tag legen, die wir an den Tag legen und das einfach rausballern wie sonst nichts. Mhm. Aber, Entschuldigung, dass ich jetzt so eingreife, asiatische Kultur, finde ich, rückt momentan im Westen sehr stark in den Mainstream. Vor allem halt im Internet, BTS. Also ich meine so asiatische Serien, ja gut, BTS ist natürlich auch ein krasses Beispiel dafür. Da hat mein Vater mich übrigens geschändet dafür, dass ich letzte Folge BTS mit den Beatles verglichen habe. Aber ich würde diesen Vergleich trotzdem stehen lassen. Ich will nicht sagen, dass BTS so revolutionär für Musik ist, wie die Beatles es waren, auf keinen Fall. Aber BTS ist halt eine ganz andere Art von Phänomen, die für mich einfach dieselbe Größe hat. Darum ging es mir. Es ging mir nicht darum zu sagen,
dieselben dass... Einfluss auf, keine Ahnung, die Gesellschaft zumindest. Wenn es auf die Musik ist, aber auf die Gesellschaft auf jeden Fall.
Ja, und ich will das auch gar nicht so sehr vertiefen, aber für mich ist das schon ein Phänomen vergleichbaren Ausmaßes.
Eine Sache noch dazu. BTS hat doch jetzt auch einen Song mit Coldplay, glaube ich, rausgebracht.
Richtig,
My Universe. Das ist ja auch, genau, das ist doch auch schon dieses Merging of Western and Chinese Culture. Oder nicht Chinese, West Asian. Sorry, die sind ja aus Korea, oder?
BTS? Ja, aber die Sache ist, BTS entwickelt sich momentan in eine sehr westliche Richtung. Also wenn du dir die vergangenen Releases anguckst, das letzte war Permission to Dance, das ist von Ed Sheeran selbst geschrieben, also ein sehr westliches Lied. Die anderen, die rausgekommen sind, sind Daylight und Butter. Die sind jetzt die ersten Songs, die komplett auf Englisch sind. Das heißt, das
ist, ja, du kennst dich gut aus.
In der Musikindustrie kenne ich mich leider zu gut aus. Aber es geht halt alles in eine sehr westliche Richtung, wollte ich sagen. Was natürlich jetzt gegen den Trend spricht, den wir eigentlich besprechen wollten. Ja. Aber halt nur so eine kleine Anekdote
dazu. Ich hatte dich aber unterbrochen, Entschuldigung.
Ich weiß gar nicht, wo ich war. Aber ich finde halt dieser asiatische Stil, der fasst im Westen an vielen Stellen Fuß. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass es halt noch ein bisschen Nische ist, entwickelt sich das immer mehr in den Mainstream, glaube ich.
Jetzt müssen wir nochmal überlegen, wo sind wir eigentlich hergekommen? Weil ich hatte ja China auch als Beispiel dafür gebracht, wie sagt man das, für so ein Vorbote der, ich sag es einfach mal, nicht Apokalypse, aber des der Unruhen.
Ja.
Zum Beispiel ist ja auch ein riesengroßer, ich sag mal, Herd, Hongkong. Was ja auch, Hongkong selbst ist ja sehr westlich geprägt, dadurch ist es britische, oder? Ist es britische Kolonie? Glaube.
Oh, ich kann es dir nicht genau sagen.
Egal. Ne, aber
ich vertraue dir mal, ja.
Ich glaube, ich hoffe, vielleicht bin ich auch falsch. Naja, egal.
Warte, anyway. Pause. Ich google. Ja. Vereinigtes Königreich. Okay, du darfst weiterreden.
Okay, also ja, Vereinigtes Königreich. Gerade im Off nachgeguckt, ist ja wichtig zu wissen. Aber da gab es ja auch schon riesen Proteste und sowas. Wo dann auch plötzlich, na, das waren zwar nur Studenten anfangs, die sich da zusammengetan haben und gegen das Regime irgendwie aufgegangen sind. Aber auf einmal sind da ja Staaten dann involviert und oder Unternehmen und dann sind da ganz andere Interessen, die plötzlich da mit reinspielen. Und ganz am Anfang hatten wir auch einmal kurz, dass Unternehmen immer größer werden und immer mehr Einfluss bekommen. Und dieser Interessenteppich wird ja immer, immer größer. Ne? Also es ist ja, früher war vielleicht Krieg immer so, ja, ich will mein Gebiet vergrößern oder du bist mir gerade auf den Fuß getreten, lass mal Krieg machen. Okay, das ist jetzt ein bisschen, runtergespielt von Krieg, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Krieg
ist natürlich immer noch schlimm. Es ist halt schon einfach eine Eskalationssache. Wenn du dir anguckst, wie der Weltkrieg entsteht, da wird halt ein Typ irgendwo im Süden von uns wird erschossen, ich weiß nicht mehr genau, wo das war, in Tschechien oder so, wird ein Typ erschossen und innerhalb von ein paar Wochen bricht ein kompletter Weltkrieg aus. Also es fängt halt irgendwie immer im Kleinen an, ne?
Aber zum Beispiel könnte es ja auch losgehen, dass nur so eine Idee, aber dass Apple sagt, Google Produkte, Plattformen wird nicht mehr auf unseren Geräten erlaubt. Oder sowas.
Dritter Weltkrieg bricht aus.
Okay, nein, aber you see the point? Ich glaube, es gibt viel mehr Szenarien oder auch Terrorismus, Dinge, die es vorher gar nicht gab und ich will honestly gar nicht wissen, wie der Dritte Weltkrieg aussieht mit den Technologien, mit Drohnen, mit allem Möglichen. Wenn es losgeht, dann geht es aber richtig los, glaube ich. Und
ich stelle mir das gerade vor, wie unsere verweichliche Gesellschaft einfach in den Dritten Weltkrieg zieht und wir marschieren nach Russland ein, aber meine Zehen sind kalt und irgendwie, ich habe ein Taschentuch vergessen. Und ich habe gar keinen WLAN hier, was soll eigentlich die ganze Scheiße, können wir nicht umdrehen.
Oder irgend so ein Kind sitzt da vor seinem Shooter oder vor seinem PC und steuert da plötzlich eine Drohne oder so. Ne? Und,
oh Gott.
Dann wird auch noch die Horrorvorstellung unserer Eltern, dass wir alle zu Amokläufern durch Videospiele werden, war
übelste Dystopie, Alter. Aber es ist halt nicht alles koscher mit der Welt. Und das vergisst man, glaube ich, gerne, wenn man so in so einer deutschen Bubble wohnt. Ich meine, guck dir an, also alleine schon Amerika ist, glaube ich, ein deutlich beschissenerer Ort als Deutschland. So was, du hast kein richtiges, vernünftiges Sozialsystem. Und wenn du dir anguckst, so Sachen wie Edward Snowden, das ist ja auch nicht alles ganz koscher. Oder du guckst nach Russland, Nawalny. Noch ein relativ entspanntes Beispiel. In Russland verschwinden genug Leute. Und das Gleiche gilt ja für viele andere Länder. Und das sind so Sachen, die sind für uns in Deutschland kein großes Thema, aber
da hat sich halt, im Großen und Ganzen, muss man sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so viel getan, wie man sich das erhofft hätte. Wie jetzt vielleicht, und selbst in der Europäischen Union ist ja auch nicht alles Gucci. Ja, ich muss jetzt auch einen coolen Begriff benutzen.
Ich fand's sehr cool. Ich bin massiv beeindruckt.
Es läuft momentan ja auch House of Gucci im Kino.
Oh ja, mit Lady Gaga, oder?
Ja. Genau. Ich habe den nicht gesehen, aber...
Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, das soll wohl Richtung Kultfilm gehen. Keine Ahnung.
Ja, ich weiß es nicht. Meine Freundin und die Familie will da unbedingt rein. Ich werde es wahrscheinlich dann gesehen haben bis zum nächsten Mal. Dann können wir uns darüber unterhalten. Anyway, ich wollte über die Europäische Union sprechen, in der man ja selbst, in der ist ja ziemlich zwiegespalten zwischen den, in Anführungsstrichen, neuen europäischen Ländern, also die im Osten jetzt hier von Deutschland sind, geografisch, und den Alteingesessenen und dann noch den Brexit. Also, in Deutschland ist vielleicht einiges gut und wir haben nur das Problem mit der AfD und welche Frisur der neue Kanzler hat, aber in der Welt sind ganz andere Probleme am Tag. Und das, ein Punkt, den du gerade eben noch erwähnt hattest, so ein bisschen aus Gag gesagt, wie soll unsere verweichlichte Gesellschaft in den Krieg ziehen? Das ist ja, da ist ja irgendwo was dran, ne? Ich glaube, im Krieg würde Deutschland momentan ganz schön untergehen. Jetzt mal nur so.
Ja, das stimmt wohl. Kommt vielleicht ein bisschen darauf an, wie der Krieg ausgelöst wird. Wenn es irgendeinen Kontext gäbe, in dem die Anti-Impfer, diejenigen sind, die an die Front ziehen, haben wir, glaube ich, ein ziemlich starkes... Nee, okay, das ist wieder sehr, sehr, sehr kritische Aussage von mir. Bitte leg das nicht auf die Goldwaage. Aber ich glaube schon, dass wir eine sehr, sehr starke Comfy-Gesellschaft sind, die nicht mehr so wirklich... Also mein Vater erzählt das ja immer, wenn er neue Leute einstellt aus unserer Generation, was die für Ansprüche an Urlaub, Bezahlung, XYZ haben.
Das sagt mein Stiefvater auch immer. Genau das Gleiche.
Ja, also ich meine, gut, ich kann jetzt die vergangene Gesellschaft nicht beurteilen, aber wir sind schon in einem ziemlichen Wohlstand aufgewachsen und ich glaube, die richtige Härte des Lebens, die natürlich immer subjektiv ist, also ich glaube, wir sind halt weniger abgehärtet und wir erleben halt unsere Negativpunkte vielleicht in der gleichen Intensität, wie es unsere Eltern und Großeltern getan haben. Okay, das will ich überhaupt nicht sagen. Okay, das war jetzt ein schwieriger Satz, aber...
Andere Probleme, die wir aber auch genauso... Probleme,
die wir auch in starker Intensität erleben, weil sie halt in Relation zu dem, was wir kennen, sehr stark sind. So, darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Aber im Großen und Ganzen sind wir halt schon... Ich meine, unsere Probleme sind deutlich, deutlich geringer und ich will die damit gar nicht runterspielen. Ich glaube, wir haben sehr starke Probleme in eine andere Richtung.
Andere, ja,
sehr aber,
psychisch
geprägt. Auf jeden Fall psychisch geprägt. Ich meine, wenn du dir mal die Graphen anguckst bezüglich Depressionen, anderer Störungen, klar, das ist zum Teil auch halt, dass einfach mehr Leute diagnostiziert werden, aber ich glaube, das hat auch viele andere Gründe.
Ja, ich glaube, in so einer... Wieder Throwback zur ersten Folge. In einer Gesellschaft, in dem alles, was du machst, im Internet preisgegeben wird. Ich weiß nicht, auf welchen anderen Social Media Kanälen, vielleicht noch vom Staat abge. In der Welt, wo du und dein Leben nicht mehr wirklich privat sind. Ich glaube, das bringt ganz schöne psychische Probleme mit sich. Also wirklich. Das ist natürlich was ganz anderes als das, was jetzt ein Krieg macht. Aber eben genauso schlimm. Und ein Punkt ist auch noch, zum Beispiel jetzt in der IT-Industrie, in der Softwareentwicklung und so weiter, wo ich ja dann jetzt auch viel unterwegs bin, die Unternehmen und sowas, die gaukeln einem ja dann auch öfter mal vor, so Google, Microsoft, was weiß ich was, da will ich gar keins raushalten, in was für einer Parallelwelt die leben. Na, wenn die in ihrem Campus da sind und keine Ahnung was und die Arbeiter, die Mitarbeiter sollten am besten gar nicht mehr runter davon und nicht mehr aus dieser Welt raus, dass die wissen, glaube ich, gar nicht, wie das Leben so mehr richtig ist, wenn die da in ihrem Spielzeugparadies aufwachsen. Und die Kinder wachsen ja genauso, ne? In den Kindergärten, die kommen gar nicht mehr raus aus dieser.
Weißt du, was ich immer fantastisch finde, ist, wenn ich irgendwie jetzt die neuen Werbung für das Google Phone sehe oder für das Samsung Flip Phone. da merkst du immer, dass die Leute einfach vollkommen am Leben vorbeilaufen. Wenn du da irgendwie so eine Werbung über so ein Handy siehst und im Hintergrund läuft irgendwie You are the only one for me.
Ja.
Und wirklich, es regnet Rosen und du denkst dir so, oh, Alter, wo bin ich hier gelandet? Ich werde dieses Handy nicht kaufen. Also das ist schon...
Am besten noch ein bisschen gepaart mit, wir werden die Umwelt verbessern und...
Ja, alles wir haben den Ladestecker weggelassen, huldigt uns, der Apple-Gott ist hinabgekommen und wird die Erde revolutionieren. Ja, ich weiß auch nicht. Und dann laufen immer diese so ganz leicht übergewichtigen Leute im Rollkragenpulli mit einer Apple Watch und einem Schrittzähler und machen irgendwie so ein Workout vor der Kamera, was einfach total sozial inkompetent aussieht und sagt, meine neue Apple Watch. Die zählt meine Schritte für mich, damit ich immer fit in den Tag starten kann. Weißt du, oh, ganz furchtbar.
Ja, das hat schon ein bisschen was von Autowerbung, wo so ein Mensch durch die Stadt läuft und dann auf einmal dreht sich die Welt und es regnet und Feuerwerk, der neue Mercedes.
Ja, das ist wirklich super. Weißt du, du siehst einfach irgendeine total irrelevante Szene, weiß ich nicht. Irgendwer sitzt auf einer Klippe und spielt Gameboy. Und dann fällt ein Baum um und plötzlich siehst du das Audi-Logo und denkst dir so, hä? Wie bin ich gerade von da nach da gekommen? Ja, aber okay.
Ja, ich weiß nicht, wenn wir gerade noch bei Werbung sind, es gibt noch einen anderen Kandidaten, der für mich da immer reinfällt. Und die kannst du auch immer erkennen. Ja, Autowerbung kannst du erkennen, Handywerbung. Und der andere Kandidat ist...
Versicherung.
Okay, ich hab noch zwei dann. Ja, Versicherung okay, ist auch gut. Mein Beispiel wäre gewesen, hier so Deos und sowas. Axe, das neue Axe. Ne?
Das Axe Body Spray.
Ja, aber es geht dann immer so los. Du willst die Welt verändern. Du willst der Mann in dir sein. Ne? Und keine Ahnung was. Und du bist so...
Auch so, ja, so Parfüms und so, ne, weil die vermitteln ja ganz oft dann irgendwie so ein bestimmtes Bild von einem Mann, was mir auch immer so ein bisschen gegen den Strich geht, dieses Bild, was da vermittelt wird. Und es ist dann so ein bisschen Fremdscham für mich auch und dann ist da immer noch dieses kleine Fünkchen Sex noch in der Werbung mit drin, damit man auch merkt, wenn ich dieses Deo benutze, dann werde ich einfach täglich flachgelegt, das ist Fakt. Ja, weiß ich nicht. Also Werbung zu gucken, ich bin einfach froh, wenn ich einmal im Jahr eine super Werbung sehe, wo ich mich freuen kann und denke, boah, endlich mal etwas, was mich nicht im Fremdscham hat ertrinken lassen oder ganz schwierige Sache. Werbung, keine Ahnung.
Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle macht es Sinn, einen kurzen Cut zu setzen, vielleicht für euch, für euch die Episode zu beenden und in der nächsten Episode könnten wir weitermachen und zwar über Werbepsychologie reden, weil da fällt mir nämlich auch gerade noch ganz viel zu ein, aber wir wollen vielleicht mal nicht die Stunde wieder überziehen.
Ja, das finde ich eine gute Idee, dann können wir so ein bisschen über Werbung und da ist ja auch noch ein ganzer Rattenschwanz von anderem Zeug, von Unternehmensbild und wie die Gesellschaft auf Unternehmen blickt und wie wir uns mit Unternehmen quasi identifizieren. Also das fände ich super, wenn wir das machen. Und wo ich auch noch gerne mit dir drüber reden würde, nächstes Mal ist das Spotify Wrapped. Hoffentlich war bei euch allen scheiße im Spotify Wrapped. Da bin ich ganz streng und wenn nicht, dann komme ich mit einem Bambusrohr zu Hause bei euch vorbei und schlage euch eins übers Ohr. Also das würde ich vielleicht auch noch gerne mit dir besprechen, nächste Folge. Also haben wir dafür schon mal einen Plan.
Perfekt. Genau. Dann sage ich an dieser Stelle nochmal danke fürs Zuhören. Wir haben mittlerweile 420 Aufrufe auf unserem Podcast gehabt. Das sei an dieser Stelle mal hervorzuheben.
Lol.
Auch faszinierend, also spannend wirklich, dass wir fast 60 Leute haben, die regelmäßig unsere Folgen schauen oder hören. Müssen ja nicht schauen. Danke an all die. Also das haben wir mit definitiv am Anfang nicht erwartet.
Und ja, ich bin auch super dankbar für das viele positive Feedback, was hin und wieder mal an mich herangereicht wird. Ich freue mich immer sehr, wenn die Leute was dazu sagen. Und wenn euch beim Zuhören irgendwas auf den Fingernägeln brennt, das war völlig falsch gesagt, aber unter den Fingernägeln brennt, dann schreibt uns das gerne. Wir diskutieren
negativ
gerne
alle positiv,
Punkte.
Negativ als auch positiv, ne?
Kritik. Ja, also,
in beide Richtungen.
Ich freue mich einfach darüber, wenn irgendwer irgendwelche Gedanken zu den Folgen äußert. Also scheut euch da nicht, auch mal die Hand herauszureichen und wir freuen uns immer. Ja, okay. Hast du noch was zu sagen oder willst du direkt deinen wunderschönen Abschluss?
Da gehen wir zur Abmod. Ne?
Ja.
Bis zum nächsten Mal bei Scheiße. Punkt.
Ihr werdet alle eines Tages sterben. Tschüssi.